Das Zenit-Magazin, das sich bereits seit 1999 mit dem Nahen Osten, der sogenannten muslimischen Welt und dem Orient beschäftigt. Das Magazin setzt sich in seiner aktuellen Ausgabe noch einmal ausführlich mit dem Thema Ägypten auseinander. Was führte dazu, dass die Gewalt auf den Straßen Kairos und Alexandrias eskalierte? Wie sieht die Zukunft des immer noch gespaltenen Landes aus? Welche Lehren muss die ägyptische Bevölkerung aus den vergangenen 4 Jahren ziehen? Und so weiter und so fort. Bei mir im Studio sind nun Dr. Samuli Schielke. Er hat in Zeiten der Gewalt Ägypten besucht und über seine Erfahrungen getextet. Er ist außerdem beim Zentrum Moderner Orient und außerdem bei mir im Studio Robert Chatterjee. Er ist aus der Zenit-Redaktion. Schönen guten Tag erstmal an euch beide. Hallo.
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 Tachchen. Die aktuelle Ausgabe des Zenit-Magazins hat den Themenschwerpunkt Ägypten. Präsident El-Sisi ist seit etwas mehr als 2 Jahren an der Macht. Das Interesse der westlichen Presse scheint insgesamt so ein bisschen erloschen zu sein. Ist das Grund genug für euch gewesen, nochmal den Fokus zu richten auf Ägypten oder welche anderen Gründe gab es vielleicht noch, Robert?
Das ist ein wichtiger Grund gewesen. Ägypten war ja einer der Epizentren der arabischen Revolution. Nun war der Präsident Abdel Fattah al-Sisi vor ein paar Monaten in Deutschland und es war ein sehr peinlicher Auftritt. Ja. Und nachdem sich alle peinlich abgewandt haben, folgte eigentlich Schulterzucken und keine Empörung und kein Impuls. Mensch, wir müssen uns doch mal wieder dafür interessieren bei solchen Zuständen. Und das war für uns ein Anlass zu sagen, wir müssen genauer hingucken. Es lohnt sich, dorthin zu schauen und auch wieder sich für die Leute zu interessieren, für die wir uns auch schon vor 4 Jahren interessiert haben und die nicht im Stich zu lassen.
Das ist ja, glaube ich, sowieso was sich das Zenit-Magazin auf die Fahne geschrieben hat, dass man eben an Themenschwerpunkten dranbleibt, auch wenn sich die etablierten Medien schon wieder abwenden oder dass man unter Umständen auch bevor es irgendwo knallt, in Anführungszeichen, dass man davor unter Umständen schon vor Ort war.
Richtig, denn Konflikte oder Eskalationen passieren nicht einfach im luftleeren Raum. Sie haben alle eine Vorgeschichte. Wenn man dort genau hinguckt, kann man auch erkennen, welche Gründe solche auch Gewalteskalationen in Ägypten haben. Und wir sollten auch ein Interesse daran haben, genauer hinzugucken, denn dann sind wir von den Folgen vielleicht nicht so überrascht und können darauf auch besser reagieren.
Jetzt hast du die Gewalteskalation in Ägypten quasi schon angedeutet und da sind wir im Prinzip genau im Thema von Dr. Samuli Schielke. Sie haben in den Jahren 2011 und 2013 das Land besucht und über die dortigen Entwicklungen geforscht. In Ihrem Text, der jetzt hier im Zenit-Magazin abgedruckt wurde, stellen Sie die Frage, wie es in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen dort in Ägypten zu einer, Sie nennen es, entgrenzten Gewalt kommen konnte. Wie sehr sind denn zum Beispiel auch die ägyptischen Medien an dieser Entwicklung beteiligt gewesen?
Natürlich waren die Medien daran beteiligt, wie eigentlich in gewissem Sinne die ganze Gesellschaft, die seit 2011 daran beteiligt waren, immer stärkere Polarisierung zustande zu bringen und eine politische Atmosphäre, wo es um Reinheit ging. Also wo es immer stärker um Gut und Böse, wir und die anderen und das Gefühl einer existenziellen Bedrohung durch das andere. Das Gefühl, dass man entweder die anderen schlagen muss oder die schlagen uns.
Ja, Sie beschreiben das ganz interessant auch in Zusammenhang mit dem Phänomen einer zerbrochenen Angst oder einem Zerbrechen der Angst. Können Sie das nochmal erklären?
Es wurde ja viel darüber geredet, dass die einzige Errungenschaft der arabischen Revolutionen war, dass die Leute nicht mehr Angst haben. Oder aber arabisch hat man gesagt, dass sie Angst gebrochen haben. Die Leute haben sich getraut zu sagen, was sie denken. Es war plötzlich viel mehr Meinungsvielfalt. Das hieß auch, dass Menschen in den künstlerischen und kreativen Milieu mehr ausgedrückt haben. Das bedeutete auch dabei, dass Nachbarn kein Problem hatten, mal mit Schusswaffen ihre Nachbarstreitigkeiten zu lösen. Und das Leben wurde insgesamt eckiger. Und das bedeutete aber nicht, dass Menschen nicht mehr Angst hatten, sondern dass es nicht mehr diese dumpfe Angst war, die früher Menschen dazu brachte, Konfrontation zu vermeiden. Ja. Sondern es war eine Stimmung, die konfrontationsfördernd war.
Ja, ein sehr interessantes Phänomen, das Sie da beobachtet haben, finde ich. Jetzt haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass sich die Situation in Ägypten verändert hat. Und das Heft stellt ja auf den Titel die Frage, ob nicht unter Umständen Präsident Abdel Fattah el-Sisi, der ja unter Zuhilfenahme des Militärs sich an die Macht putschte, ob der nicht sogar recht haben könnte mit der Ansage, dass man hart durchgreifen muss in Ägypten. Welche Ergebnisse sind da im Heft nachzulesen? Und wäre das harte Durchgreifen, wenn das jetzt das einzige Mittel wäre, wäre das nicht auch eigentlich nur ein weiterer Schritt in Richtung Eskalation in späteren Zeiten?
Also Wenn ich anfangen darf, also ja. Ich habe ja diesen Aufsatz ursprünglich geschrieben, aus der großen Schande, dass ich am Anfang Sisi geglaubt habe. Mhm. Am 3. Juni, Juli, wie er sich an die Macht geputscht habe, habe ich tatsächlich geglaubt, dass es ein Schritt in Richtung Demokratie sein könnte. Mhm. Und sozusagen aus der Scham davor, daran geglaubt zu haben, selbst wenn es nur 2 Tage waren, habe ich mich extensiv damit auseinandergesetzt, wie konnte es eigentlich möglich sein, dran zu glauben?
Ja.
Warum glauben Millionen von Ägypten bis heute dran?
Ja, ja.
Und ich glaube, das Problem des hart Durchgreifens ist, das ist das klassische Problem überall in der Welt mit Krieg gegen Terror, mit hart Durchgreifen, ist, dass es eine vollkommen ineffiziente Methode ist, die das Bedürfnis produziert, noch harter durchgreifen zu müssen.
Auch
genau, Umständen. Das heißt, wir fangen jetzt Krieg gegen Terror an, wir bringen Hunderte von Demonstranten um und einige Leute sagen, naja,
die Demonstranten, die man als Terroristen vorher bezeichnet hat und sich so legitimiert hat.
Und sieh mal an, innerhalb von ein paar Monaten gibt es dann tatsächlich Terroranschläge.
Ja.
Es ist nicht ganz klar, ob es dieselben Leute waren, aber Terroranschläge gibt es. Also gibt es den Terror, den man jetzt weiter bekämpfen muss. Und ich denke, die Tragödie, die ich sehe, ist, dass das ägyptische Regime aber nicht sich entschieden hat, harten Weg zu gehen. Das habe ich lange gedacht, dass sie diese Konfrontation machen, um dadurch möglichst viel Legitimität für sich zu schaffen.
Ja.
Inzwischen fürchte ich, das ist das einzige Mittel, das das ägyptische Regime tatsächlich beherrscht.
Ja.
Das ägyptische Regime ist in der Lage, Straßen zu räumen, Straßenhandel zu stoppen, Projekte zu machen, wo es um Befehl und Erfüllung geht, wie die Suezkanalerweiterung.
Ja.
Solche Sachen, wo es um militärische Befehle geht.
Ja.
Das können sie.
Ja.
Alles andere scheint das jetzige ägyptische Regime eigentlich nicht meistern zu können. Solche Sachen, wo es darum geht, tatsächlich gesellschaftlichen Frieden zu entwickeln, die Entwicklung der Bildung, die Entwicklung der Wirtschaft, die Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. Ich habe nicht den Eindruck, dass solche Sachen mit militärischen Befehlen umgesetzt werden.
Das und jemanden, der aus dem Militär kommt, den umzupolen in einen lupenreinen Demokraten, der eben dieses Militärische aus sich herauslässt und dann nicht mehr damit arbeiten, das ist ja auch total unrealistisch.
Wir haben auch diese provokante Frage gestellt, die man eigentlich auch schon seit 2 Jahren so stellt.
Mhm.
Und wir stellen auch fest, dass gerade auch von westlicher Seite auch gar keine anderen Fragen gestellt werden und man sich dieselben Antworten aber verkaufen lässt.
Mhm.
Nämlich, wie Herr Schieke schon gesagt hat, verkauft das ägyptische Regime seine Kernkompetenz, nämlich Stabilität, als den Schlüssel für alles andere.
Ja.
Und diese Argumentationslinie wird gar nicht mehr hinterfragt, obwohl sie eigentlich seit 2 Jahren hinterfragt werden könnte, weil man kann ja mal Bilanz ziehen, was in den letzten 2 Jahren sich wirklich konkret getan hat.
Seit als
und da muss man, und da muss man sogar feststellen, dass selbst dieses Kernargument der Stabilität äußerst zweifelhaft ist, denn die Lage auf dem Sinai ist heute schlechter als vor 2 Jahren. Auch das alltägliche Gewaltpotenzial, das ja Herr Schielke schon mal beschrieben hat, diese entgrenzte Schirmung, auch dieses Gefühl des gesellschaftlichen Misstrauens, das Gewalt hervorruft, ist nicht grundsätzlich eingedämmt worden.
Ja.
Und insofern muss man sich schon fragen, ob man sich immer noch diese Antworten verkaufen lassen kann, so wie es leider die deutsche Regierung vor ein paar Monaten
offensichtlich
schon wieder getan hat.
Ich würde vorschlagen, genau an dem Punkt steigen wir gleich wieder ein ins Gespräch, zwischendurch ein bisschen Musik und nach der Musik reden wir auch über die Notwendigkeit des Vergessens, die auch im Artikel von Herrn Schielke vorkommt. Da wird vorgeschlagen oder da wird argumentiert, dass das Vergessen eben auch dazu beitragen könnte, diesen Spalt zwischen den Gruppierungen in Ägypten vielleicht ein bisschen zu verkleinern. Dazu aber, wie gesagt, gleich mehr. Zwischendurch nochmal Musik von Travis. Travis mit Zeit auf Flux FM, Dienstagnachmittag. Wir sprechen immer noch über das Zenit-Magazin, das sich in der aktuellen Ausgabe nochmal mit dem Schwerpunkt Ägypten beschäftigt. Wir haben schon ein bisschen was erfahren zu den Artikeln auch von Robert Chatterjee aus der Redaktion und außerdem ist Shamuli Schielke bei mir. Er hat einen Artikel geschrieben in der aktuellen Ausgabe des Zenit, die sich mit der Frage beschäftigt, wie es zu dieser entgrenzten Gewalt kommen konnte. Sie erwähnen in Ihrem Artikel auch die Notwendigkeit zu vergessen als eine Möglichkeit, um vielleicht einen Schritt weiterzukommen und die auseinanderdriftenden Gruppierungen wieder zusammenzukommen. Wie wichtig wäre das oder wie wahrscheinlich wäre eine Versöhnung der verschiedenen Gruppierungen, wenn es da vielleicht so eine Kultur des Vergessens gäbe?
Naja, ich meine, in dem Aufsatz habe ich es ein bisschen anders gemeint. Ich habe gemeint, dass jeder moralische und politische Standpunkt immer auch einen Teil des Nicht-Nachdenkens, des Vergessens hat, wo es darum geht, dass die Standpunkte des anderen einem als blöd oder moralisch verwerflich vorkommen, dass man sich nicht damit beschäftigt, wie das aus der Sicht der anderen Seite aussieht. Ja. Eine Polarisierung setzt ja immer voraus, dass man sich nicht ernsthaft mit dem Standpunkt der Gegenseite beschäftigt.
Ja.
Und da habe ich mir gemeint, mit vergessen, dass es eigentlich immer jeder Standpunkt, den ich in Ägypten gesehen habe, in gewissem Sinne als ein moralischer Standpunkt aus Hinsicht der Menschen, die diesen Standpunkt vertreten, ist es der richtige Standpunkt.
Ja.
Und jeder Standpunkt bedeutet auch, dass man das andere nicht mitdenkt.
Ah, okay, alles klar.
Aber was ich gesehen habe bei einigen von meinen Freunden, die eher aus dem linken Lager kommen in Ägypten, die sehr stark gegen die Islamisten waren und aber nach der Konterrevolution von Sisi langsam sich davon abgewandt haben. Für sie war es eher dieses Gefühl der Erschütterung, des Verlustes der Sicherheit. Und ein Freund von mir hat einen Aufsatz geschrieben, damals noch bevor das Massaker von Rabaa stattgefunden hat, wo er den getitelt hat, du hast Mut, aber ich bin feige. Wo er hat gesagt, du hast vielleicht Mut irgendwie auf diese Konfrontation bis auf Blut, aber ich bin zu feige für sowas, ich kann das nicht. Und von ihm habe ich die Inspiration bekommen zu fragen, ob wirklich immer Prinzipien das sind, was Menschen brauchen, weil Frieden ist ja etwas, was nicht rein ist. Frieden ist nicht prinzipiengetreu, sondern Frieden besteht aus Kompromissen und oft sind das faule Kompromisse, die den Frieden bewahren.
Ja, das ist ein guter Gedankengang, finde ich.
Und das ist ganz wichtig in einem Land wie in Ägypten, die nach der Revolution zu so stark polarisiert ist von verschiedenen Anforderungen von absolut Guten und absolut Bösen.
Das ist, finde ich, einen sehr interessanten Gedankengang, den man auch nochmal nachlesen kann in der aktuellen Ausgabe des Zenit-Magazins, das an gut sortierten Bahnhofsbuchhandlungen ist das zum Beispiel zu finden. Man kann sich das aber auch bestellen bei zenitonline.de. Jetzt guckt man sich die heutige Situation an in Ägypten. Ihr habt beide einen analytischen Blick gewagt auf das Land, mit dem ihr euch auch schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Wie sieht die Zukunft aus? Du hast ein Buch geschrieben, Samuli, das Egypt and the Future Tense heißt. Kannst du uns dazu Antworten geben.
Ja, das Egypt in the Future Tense heißt so wie auf Deutsch wie Ägypten im Futur, ist aber auf Englisch veröffentlicht.
Ja.
Kriegt man auf einschlägigen Buchhändler-Handelseiten im Online, wahrscheinlich auch Buchhandlungen auf Bestellung. Da geht es um verschiedene Wünsche, Hoffnungen, die junge Ägypter gehabt haben, religiös, moralisch, wirtschaftlich, Migration, aber auch politische Freiheit und ein besseres Leben. Und wie sie alle eigentlich auf die eine oder andere Art und Weise schiefgegangen sind.
Ja.
In einer Welt, wo es eigentlich ständig das Bestreben nach etwas mehr gibt, aber die Welt gibt die Mittel nicht her für dieses etwas mehr.
Ja.
Und für die Zukunft von Ägypten im Moment scheint es, dass diese Widersprüche, die ich in diesem Buch beschrieben habe, eigentlich sich nur weiter verschärfen. Das Absurde ist, wir haben in Ägypten und in anderen arabischen Ländern Regimes, die von Stabilität reden. Und das wird ja von Europäern gerne gesehen.
Ja.
Aber in einer kapitalistischen Gesellschaft kann es ja keine Stabilität geben.
Ja.
Weil Kapitalismus ist eine Wirtschaft, die von Dynamik und vom Wachstum lebt, die von ständigen Handeln, von Eroberung neuer Märkte, von Innovation lebt.
Ja.
Mit den ganzen Widersprüchen und Vor- und Nachteilen, die damit kommen, ist es ein absolut dynamisches Wirtschaftssystem. Da gibt es keine Stabilität.
Ja.
Stabilität ist gar nicht möglich in Kapitalismus.
Ja.
Und deswegen ist der Wunsch nach Stabilität etwas, was grundsätzlich repressiv ist.
Aha.
Was grundsätzlich bedeutet, dass man die Widersprüche der Gesellschaft versucht zu unterdrücken, statt mit ihnen in einem wie auch immer gearteten Frieden zu leben.
Ja.
Und das ist, und diese Widersprüche sehe ich eigentlich am Steigen. Ich sehe, dass sie sich verschärfen.
Okay, alles klar. Wie ist das aus deiner Sicht?
Sie verschärfen sich schon vor der Revolution, denn im Prinzip ist das Bildungsniveau, auch das Niveau der Pressefreiheit, auch vor der Revolution eigentlich stetig gestiegen. Das heißt, man hat eigentlich auch immer größere Versprechungen gemacht und Anreize gegeben. Man hat gut ausgebildete Leute, die dann aber noch mehr in dieser Zwangslage sind. Und die muss man in der Breite halt sehen und denen die Möglichkeit geben, die Freiheit sich zu entfalten. Nun ist es aber so, dass gerade das Militär nicht nur die politische Macht, sondern auch viel an wirtschaftlicher Macht hat und gerade die soziale, die wirtschaftliche Mobilität, die dadurch so eingeschränkt ist, ist schon der größte Stolperstein. Und das müsste eigentlich auch nochmal so klar auch bei westlichen Regierungen benannt werden. Das habe ich bis jetzt von keiner westlichen Regierung mal so explizit gesehen, dass sie gesagt haben, dass das wirtschaftliche Monopol über lukrative Industrien ist ein grundsätzliches Problem, damit Ägypten sich fortentwickeln kann. So eine einfache Wahrheit, so eine Offenheit wäre schon mal ein erster Schritt.
Ja, es ist ja auch so, dass die Medien, die früher vielleicht noch mehr als so eine Art Elite funktioniert haben, dass die immer noch durchsetzt sind von Leuten aus den oberen 10.000, wenn man es vielleicht so sagt.
Vor allen Dingen auch das Justizsystem, wenn ich das noch ganz kurz nachschieben kann, was auch das Vergessen halt schwer macht, denn es gibt ja anhängige Prozesse, auch Urteile.
Ja.
Ex-Präsident Morsi ist zum Tode verurteilt. Dieses große Massaker von Rabea, über das Herr Schicke geschrieben hat, mit über 800 Toten, ist juristisch anhängig, aber sehr einseitig.
Ja.
Und solange das Justizsystem auch in der Art und Weise eingespannt wird und im Prinzip die Grundlage für Aufarbeitung so fehlt, kann es weder Aufarbeitung und auch kein Vergessen geben.
Ja. Ich denke auch nicht, dass das andere. Ich meine, bei einem Massaker kann Vergessen sowieso keine Lösung sein.
Ja.
Also wer vollkommen verspielt.
Ja.
Im Moment sind die Täter dieses Massaker an der Macht.
Ja.
Natürlich werden sie nicht zur Justiz gezogen werden.
Ja. Jetzt ist im Heft wird ja auch noch ein bisschen über Kunst und Street Art zum Beispiel gesprochen. Seht ihr denn Möglichkeiten für Ägyptens Künstler, da nochmal ein alternatives Bild auch der Bevölkerung gegenüber zu entwerfen und vielleicht Gräben zu schließen? Oder ist das Hippie-Gedankentum, den Künstlern die Möglichkeit einzuräumen, dass sie da was verändern?
Ich forsche ja über literarische Szene in Alexandria und ich denke, auf der einen Seite ist es ein Hype, den europäische Publiken, europäische Märkte und Förderinstitutionen für sich selbst und für ihre eigene Unterhaltung geschaffen haben, indem sie zum Beispiel die Graffiti-Szene kommerzialisiert haben. Graffiti-Szene, die in Europa illegal ist, wird in Ägypten von europäischen öffentlichen Mitteln finanziert. Das ist komisch.
Ja.
Und natürlich ist die Street-Art wichtig für viele Leute, weil es auch bestimmte politische Botschaften ästhetisch verkörpert.
Ja.
Aber es gibt auch die Gefahr, dass im Westen immer nur das davon gesehen wird, was selbst zum Zeug passt.
Ja.
Und es ist viel mehr in dem Land los an verschiedenen künstlerischen, kreativen Produktionen, die aber nicht in diese Ästhetik passen. Da sehe ich durchaus Potenzial.
Okay.
Aber man darf es nicht übersteigen. Das verändert die Leute, die daran beteiligt sind.
Ja.
Das verändert nicht die ganze Gesellschaft.
Ja.
Das erreicht meistens wenige Leute. Diese wenige Leute werden durch diese Erfahrung anders.
Mhm.
Aber das, wenn man sich das so die Gesellschaft als Ganzes schaut, ist es eine Nischenexistenz.
Ja.
Ich finde das gar nicht so schlimm, dass es eine Nischenexistenz ist, denn gerade in so Nachbarschaftskontexten kann das durchaus wichtig sein. Und wir haben ja gehört, dass gerade auch das persönliche Verhältnis von Nachbarn, von Leuten, die jeden Tag miteinander zu tun haben, zusehends beschädigt ist.
Ja.
Und wenn auf der Ebene wieder Maßnahmen ergriffen werden, auch wenn das nur über die Nachbarschaft geht, dann ist das auch schon was Gutes.
Mhm.
Was das westliche Publikum anbetrifft, finde ich natürlich den Vorwurf, dass es so Vorzeigeprojekte sind, einerseits berechtigt, andererseits gibt es auch einen Zugang für ein westliches Publikum. Und ich finde, das ist auch wichtig, nochmal einen empathischen Zugang zu Ägypten und seinen Menschen zu haben. Denn über die Politanalyse und regionale Konflikte und alles sowas, so wichtig das ist, berührt man die Menschen nicht wirklich und bringt sie nicht wirklich dafür, sich wieder für das Land zu interessieren.
Ja. Wer sich wieder für Ägypten interessieren möchte und wer sich berühren lassen möchte, auch von Geschichten aus Ägypten, der kauft sich die neueste Ausgabe des Zenit-Magazins. Das liegt aus für 12,80 Euro in gepflegten Buchhandlungen. Ihr könnt es aber auch online bestellen unter zenitonline.de. Dort kann man vereinzelte Artikel auch in voller Länge nachlesen. Vielleicht noch ganz kurz, was wird das nächste Schwerpunktthema sein? Wisst ihr das schon?
Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was gerade in der Region los ist.
Ja.
Es gibt natürlich noch andere Konfliktherde, die wir nah im Auge behalten.
Ja.
Gerade Syrien zum Beispiel. Wir haben auch schon seit Monaten Geschichten zum Thema Flucht, das jetzt in größeren Medien das Top-Thema ist. Das heißt, in der Richtung bieten sich ganz personalisierte Geschichten an, die eigentlich immer aktuell sind und nicht nur heute.
Also das Zenit-Magazin, ein ausführlicher Ägypten-Teil in der aktuellen Ausgabe. Oldschool-Journalismus haben wir es vorhin genannt, weil längere Stories drin vorkommen und weil auch lange recherchiert wurde. Wie gesagt, 12,80 Euro. Oder aber ihr gewinnt jetzt ein Exemplar. Wir verlosen eine Ausgabe des Zenit-Magazins. Wenn ihr mir eine Mail schreibt an win@fluxfm.de mit dem Betreff Zenit und eure Adresse mit drin, dann habt ihr Chancen jedem von uns ein Exemplar zugeschickt zu bekommen. Also win@fluxfm.de mit dem Betreff Zenit und eurer Adresse drin. Und dann werden wir euch benachrichtigen, ob ihr gewonnen habt. Vielen Dank erstmal an Robert Chatterjee an dieser Stelle und an Shamuli Schirke. Vielleicht treffen wir uns bald nochmal wieder und quatschen noch ausführlicher zu diesem Thema. Vielen Dank bis hierhin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.